Planung, Planung, Planung. Ich muss eine Idee entwickeln, wo das Unternehmen hinläuft, über die nächsten 24 Monate, gegebenenfalls auch länger, muss da Risiken einpreisen und ich muss das vor allen Dingen fortlaufend machen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalks. Jeden Monat befassen wir uns hier im Podcast mit den wichtigsten Themen für mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Esra Laubach und ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media, dem Fachverlag für Finanz- und Wirtschaftsmedien in der FAZ-Gruppe. Schön, dass Sie dabei sind. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das vielen CFOs und auch Geschäftsführern wahrscheinlich Bauchschmerzen bereitet. Vor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, die ja momentan sehr volatil ist. Es geht um Bankengespräche in der Krise. Was tun, wenn die Kennzahlen kippen? Was, wenn Covenants unter Druck geraten oder der Quartalsreport vielleicht auch kritische Fragen durch die Bank zur Folge hat? Diese Fragen, die will ich heute stellen. Und ich freue mich sehr, sie einem absoluten Fachmann stellen zu dürfen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Oliver Haas. Er ist Finanzanalyst und Direktor bei RSM Ebner Stolz. Er berät mittelständische Unternehmen unter anderem zu den Themen Finanzierung und Financial Modeling. Also deshalb ist er genau der richtige Interviewgast heute. Herzlich willkommen, lieber Oliver. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Esra.
Ich würde dir zum Einstieg gerne mal eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Ich gehe davon aus, dass nicht jedes Unternehmen, das uns zuhört, auch sich in einer Krise befindet oder vielleicht auch schon mal befunden hat. Also wenn sich ein Unternehmen jetzt in der Krise befindet, was steht dann im Umgang mit der Hausbank eigentlich wirklich auf dem Spiel?
Die Bank ist wichtiger Stakeholder, nicht nur in der Krise, aber insbesondere in der Krise eines Unternehmens. Was steht auf dem Spiel? Auf dem Spiel steht letztendlich das Vertrauen eines der wichtigen Stakeholder, die ein Unternehmen hat. Und wie setze ich das aufs Spiel oder was sind oftmals die Punkte, an denen es scheitert und wo die Bank im Zweifelsfall auch das Vertrauen dann verliert? Das ist das Thema Kommunikation. Als Stakeholder sollte die Bank nicht vor vollendete Tatsachen gesetzt werden, sondern letztendlich auf dem Weg in die Krise, der manchmal auch nicht vermeidbar ist, letztendlich mitgenommen werden. Und dazu zählt neben einer sauber hergeleiteten Zahlenbasis Verständnis für die Zahlen zu schaffen, auch letztendlich das Thema Kommunikation. So, und wenn die Bank nicht letztendlich ins Bild gesetzt wird, dann wird sie spätestens dann wach, wenn beispielsweise Covenants, die in Kreditverträgen enthalten sind, betroffen sind. Und dann ruft im Zweifelsfall die Bank proaktiv an, also andersrum, als es eigentlich stattfinden sollte.
Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Begriff, den du gerade genannt hast, Covenants. Um vielleicht nochmal alle Hörerinnen und Hörer mit ins Boot zu holen. Worum handelt es sich bei dem Begriff Covenants genau und warum sind diese Covenants in einer unternehmerischen Krise so besonders wichtig?
Covenants sind letztendlich Nebenabreden, Nebenbestimmungen in Kreditverträgen. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen Financial Covenants und Non-Financial Covenants. Non-Financial Covenants sind zum Beispiel Berichtspflichten. Das heißt, Zahlen müssen regelmäßig der Bank vorgelegt werden. Financial Covenants sind im Wesentlichen ja Kennzahlen, zu denen das Unternehmen sich in die Pflicht setzt, diese einzuhalten während der Laufzeit des Kredites. Die können teilweise konstant sein, teilweise können die sich mit Verlauf der Zeit anpassen. Letztendlich für die Bank ist es eine Art Frühwarnsystem. Die Bank will sicherstellen, dass nicht nur zum Zeitpunkt der Finanzierungszusage die Kreditwürdigkeit da ist, sondern will diese auch laufend über die Gesamtlaufzeit des Engagements monitoren. Und das tut sie eben über ein sich berichten lassen dieser Kennzahlen, die dann im Wesentlichen auf Themen wie Liquidität, Eigenkapital, Verschuldungsgrad abzielen. Gelingt das nicht, diese Covenants einzuhalten, dann gibt es in der Regel eine Art Heilungsperiode. Sollte das nachhaltig nicht gelingen, dann stehen da echte Rechtsfolgen / Sanktionen dahinter. Das kann sein, dass die Bank beispielsweise eine Nachbesicherung verlangt, die Bank sich letztendlich das Recht einer höheren Marge einräumt, das heißt das höhere Risiko, was sie sieht, sich auch vergüten lässt. bis hin zu einer Fälligstellung oder sogar Aufkündigung des Engagements.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon das Thema Covenant-Verletzung angesprochen. Kannst du ein bisschen genauer definieren, wann eine solche Covenant-Verletzung eintritt?
Ja, gerne. Eine Covenant-Verletzung oder ein Covenant-Breach tritt letztendlich dann an, wenn in der Regel zu gewissen, auch wieder ein englischer Begriff, Testing Dates, diese Kennzahlen nicht gehalten werden. Man unterscheidet da in der Praxis tatsächlich in der Regel zwischen einem Trigger-Level und oftmals gibt es dann ein tatsächliches Default-Level, sozusagen ein Warnschuss oder eine erste Schwelle, die letztendlich eine Warnung auslöst und dann tatsächlich eine richtige Verletzung. Und dazwischen kann man das heilen. Man muss sich das letztendlich mit diesen Testing-Dates so vorstellen, wie wenn man letztlich als um seine Gesundheit bemühter Bürger irgendwie regelmäßig zum Arzt geht und ein Blutbild macht. Auch da gucken wir uns gewisse Marker an und entweder sind wir da in der empfohlenen Bandbreite oder wir sind halt außerhalb. Und wenn wir halt außerhalb sind, dann wissen sowohl wir als auch der Arzt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, da näher drauf zu schauen und gegebenenfalls eine Art der Therapie einzuleiten.
Das war jetzt ein ganz gutes metaphorisches Beispiel, aber hast du eins vielleicht so ganz konkret aus deiner Praxis?
Ich glaube, die Beispiele sind relativ mannigfaltig. Oftmals versuchen wir, bevor es so weit kommt, tatsächlich dabei zu sein, beziehungsweise unsere Mandanten dabei zu begleiten, letztendlich dieses Gespräch zu suchen. Es gibt aber durchaus immer wieder Fälle, da muss man vielleicht unterscheiden. Es ändern sich natürlich auch Geschäftsmodelle im Verlauf eines Kreditengagements und somit passen vielleicht diese Covenants nicht mehr zu der dann aktuell vorherrschenden unternehmerischen Realität. Das können externe Einflussfaktoren sein, die beispielsweise die Weltwirtschaft betreffen. Denken wir an Corona zurück oder auch das aktuelle Geschehen. Das kann aber auch einfach etwas sein, wo sich das Geschäftsmodell über die Jahre umbaut und beispielsweise gewisse Kennzahlen ins Wanken kommen, einfach weil das Unternehmen beispielsweise eine größere Akquisition hinter sich hat, ein anderes Unternehmen konsolidiert hat und dadurch gewisse Verhältnisse einfach ins Wanken geraten, was dann auch in der Regel Themen sind, die eher gut zu erklären sind, die eine Bank halt verstehen muss, wenn sie nicht ohnehin im Bilde ist, wie das eigentlich für eine gesunde Bank-Kundenbeziehung sein sollte.
Es ist wirklich vielfältig, was alles unter ein Covenants Breach fällt. Vielen Dank, dass du uns da noch mal ein bisschen mehr ins Detail mitgenommen hast. Für mich klingt das Thema Covenants total nach einer ständigen Bedrohung. So eine Art, ich würde sagen, Damoklesschwert, das über Unternehmen dauerhaft schwebt. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch den Eindruck, wenn ich dir so zuhöre, dass man dem Ganzen ja eigentlich auch vorbeugen kann und natürlich das auch vor allen Dingen unbedingt muss. Und zwar mit einem ständigen und genauen Blick auf die Zahlen. Du hattest das ganz am Anfang schon erzählt. Welche Mittel stehen denn Unternehmen zur Verfügung, damit genau dieser Blick auf die Zahlen gelingt?
Planung, Planung, Planung. Ich muss eine Idee entwickeln, wo das Unternehmen hinläuft, über die nächsten 24 Monate, gegebenenfalls auch länger, muss da Risiken einpreisen und ich muss das vor allen Dingen fortlaufend machen. Das Thema, einen Plan zu machen, den in die Schublade zu legen oder vielleicht mal meinem Banker, meinem Ansprechpartner bei der Bank zu senden, das enthaftet mich allein noch nicht oder zieht mich nicht aus der Pflicht, weil die Umstände ändern sich. Das heißt, Blick auf die Zahlen heißt nicht einmal im Jahr Budgetrunde auf die Zahlen geschaut, Pflicht getan, sondern das in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, letztendlich fortlaufend zu wiederholen, auch zu dokumentieren und im Unternehmen in allen Bereichen zu verankern, dass Risiken, die erkannt werden, sei es bei Einkauf, sei es bei Vertrieb, auch entsprechend kommuniziert werden und an zentraler Stelle auch zusammengefahren werden.
So ein Plan kann man ja durchaus auch als Frühwarnsystem deklarieren, würde ich sagen. Wie kann denn so ein Frühwarnsystem aussehen?
Der Plan ist, würde ich sagen, sogar Bestandteil eines Frühwarnsystems, weil ich kann ja nur gewarnt werden, wenn ich von der geplanten Route quasi abweiche. Das heißt, ich muss eigentlich fortlaufend monitoren, wie weit in welche Richtung auch weiche ich ab und verstehe ich den Grund für die Abweichung? Und ist das ein temporärer Grund oder ist das ein nachhaltiger Grund? Und wie sieht das aus? Letztendlich kann das ein Planungsmodell sein, das kann auch ein Planungssystem sein, aber letztendlich etwas, was die Realitäten im Unternehmen abbildet und eben nicht nur bei der G&V oder beim EBITDA aufhört, sondern eben auch das Thema Liquidität mit einschließt, das Bilanzbild mit einschließt. Und letztendlich sollte ich Covenants haben, mit denen ich konform sein muss zu gewissen Stichtagen, auch diese versucht zu simulieren und abzubilden und auch gewisse Abstände, beispielsweise zu einem Verschuldungsgrad. Ne? Wie viel Headroom habe ich eigentlich zum Halbjahr 2027 in dieser Kennzahl? Und treffe ich davon ausgehend vielleicht auch gewisse Entscheidungen? Oder wenn ich weiß, ich will unternehmerische Entscheidungen treffen, hole ich die Bank vielleicht auch schon frühzeitig mit an Bord, wenn ich da sehe, dass auf Basis der Planung es eng wird. Zudem kann man in dem Zusammenhang sicherlich auch über Szenario-Rechnungen nachdenken. Downside-Szenario, ein Beispiel Zollpolitik USA. Was heißt das für uns? Das wird man in dem Moment, in dem man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wahrscheinlich nicht abschließend klären können. Aber deswegen spreche ich von Szenario. Das heißt, man simuliert mal und sieht nicht nur, wie gerät mein EBITDA dadurch unter Druck, sondern auch, was heißt das im Zweifel für meine Covenants und mein Verhältnis dann letztendlich zu meiner Hausbank.
Nehmen wir mal an, wir haben jetzt so ein Frühwarnsystem implementiert und die verschiedenen Szenarien liegen auch vor. Daran kann man wahrscheinlich ja auch relativ gut erkennen, weiche ich von meinem vorgegebenen Szenario ab, dass das System vielleicht anschlägt. Aber vielleicht kannst du mich noch mal ein bisschen konkreter mitnehmen, wie genau sehen CFOs oder auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, dass sie gerade vom System abweichen und ab wann müssen sie sich da noch ernsthafte Gedanken machen?
Na, die Abweichung, das ist natürlich sehr individuell. Erstmal die Planabweichung und nicht jede Planabweichung ist gleich irgendwie ein Indikator für eine Krise. Das hängt vom Ausmaß ab. Aber wenn ich strukturell abweiche und sich der Abstand zu meinem Covenant auf irgendwie 15-20% des eigentlich vereinbarten Schwellenwerts reduziert, dann gibt das schon nochmal ein Indiz dafür, da näher drauf zu schauen. Wenn das Abweichungen sind, die ausgehen von, ich weiß nicht, Einmaleffekten sind, wo ich gut erklären kann, dass mein operatives Geschäft eigentlich intakt ist, dann kann ich da deutlich beruhigter sein. Das kriege ich im Zweifelsfall auch jedem Banker erklärt, beziehungsweise gegebenenfalls sind die Covenant-Definition dann auch entsprechende Bereinigungen vor, beispielsweise Transaktionsnebenkosten, irgendwelche gerichtlichen Auseinandersetzungen und solche Themen.
Mhm. Okay. Nehmen wir mal für einen Moment an, ich bin Unternehmerin und mein Financial Model zeigt, dass mein Unternehmen sich auf eine Krise zubewegt. Die Nettoverschuldung ist dramatisch gestiegen und das EBITDA ist deutlich schlechter als prognostiziert. Was mache ich dann jetzt?
Du hast erstmal als Unternehmerin einen Vorteil, weil du kennst deine Zahlen. Du weißt, wo du stehst. Du hast vielleicht eine Idee, wie geht's die nächsten 12, 24 Monate weiter. Damit bist du schon mal ungefähr 50% deiner Berufskolleginnen, Berufskollegen voraus. Was ist jetzt zu tun? Eigentlich musst du die Situation handeln und managen, was sich, glaube ich, von selbst versteht. Und wir sehen es eigentlich immer, dass wenn man proaktiv das Gespräch sucht, ohne Panik zu verbreiten, weil wir reden teilweise auch über Planzahlen und Szenarien, das Gespräch suchen, proaktiv auf die Bank zugehen mit einem offenen Visier, nicht versuchen, das irgendwie über buchhalterische Tricks irgendwie schön zu spielen, Window Dressing und so weiter, sondern einfach die Situation schildern, transparent darlegen und aus der Stärke raus mit einem auch gut vorbereiteten Baukasten, was die Zahlen angeht, aber auch sozusagen einer Idee eines Auswegs und was brauche ich in dem Moment von der Bank, auch wichtig, da eine Vorstellung von zu haben. Damit auf die Bank loszugehen, das wird immer die Tür offen stehen, weil das ist den Banken erfahrungsgemäß deutlich lieber, was man, glaube ich, gut nachvollziehen kann, als wenn die Bank es erfährt, wenn es schon mitten in der sich verschärfenden Krise steckt.
Okay, das finde ich schon mal ganz einleuchtend. Aber hast du vielleicht abseits von meinem Beispiel noch ein Beispiel aus deiner Praxis? Also wie ist es einem Unternehmen ergangen? Hast du vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, wo es da zu Schwierigkeiten kam in einem bestimmten Fall und wie man dann die einsetzende Krise de facto identifiziert hat und welche Maßnahmen ihr dann ergriffen habt, auch vielleicht mit Hilfe der Bank?
Es gibt ein Beispiel, wo ein relativ wichtiger Kunde dem Mandanten weggebrochen ist, langjähriger Kunde, der einen relativ hohen Umsatzanteil ausgemacht hat. Ich meine, es waren irgendwie rund ein Drittel des Gesamtumsatzes. Der hat sich quasi alternativ aufgestellt, eingedeckt, auch mit einer Umstellung des Portfolios zusammenhängt. Wo dann man natürlich da steht und irgendwie zumindest mal in der Topline irgendwie ein Drittel fehlt. Und man hat irgendwie natürlich mal eine Finanzierung aufgesetzt auf einer Basis, die ein weiter so quasi unterstellt hat. Und das war letztendlich nicht mehr da. Auch da ist man quasi proaktiv auf die Bank zugegangen, hat gesagt, okay, wir brauchen eine gewisse Entlastung, weil wir werden jetzt zunächst mal das nicht kompensieren und werden dann diesen Covenant reißen, auch im Ergebnis. Und das zog dann auch eine Restrukturierungsphase nach sich. Man hat natürlich probiert, irgendwie das, was man oben im Umsatz verloren hat, auch wieder zu gewinnen. Aber das ist natürlich bei solchen Größenordnungen nicht so von heute auf morgen gemacht und gegebenenfalls auch nicht irgendwie mit Blick auf 18 Monate, ein Jahr. Und da hat man letztendlich mit der Bank letztendlich, indem man es gut vorbereitet hat, auch was man sonst für Maßnahmen machen will, weil wenn großer Teil des Umsatzes fehlt, dann passt die Kostenstruktur vielleicht auch nicht mehr, die entsprechend anzupassen, und hat dadurch halt letztendlich die Covenants auch neu verhandeln können oder die ganze Finanzierung etwas anders strukturiert.
Okay, super spannend. Danke, dass du uns da mitgenommen hast. Ich würde mit dir gerne jetzt noch ein zweites Szenario durchspielen wollen. Wir hatten eben von meiner unternehmerischen Tätigkeit gesprochen. Jetzt möchte ich gern von einem befreundeten Unternehmer berichten. Der befindet sich in einer ähnlichen Lage mit seinem Unternehmen, wie ich es eben beschrieben hatte. Die Zahlen sind deutlich schlechter als erhofft. Der aber sucht nicht das Gespräch mit der Bank, bis die Bank dann selbst die Covenant-Verletzung irgendwann bemerkt und sich dann bei ihm meldet. Das ist wahrscheinlich die schlechteste aller Optionen, oder?
Das ist, der Kollege geht da den Vogelstrauß-Weg und steckt den Kopf in den Sand. Das Problem wird sich dadurch nicht beheben lassen. Zumindest mal wird es nicht versucht, irgendwie zu verstecken und wegzubuchen, so wie du es gesehen hast, und irgendwie über Rückstellung versucht, was zu heilen und noch etwas Ergebnis zu retten. Aber ja, absolut, das ist nicht zu empfehlen. Jetzt bin ich kein Jurist, aber ich weiß gar nicht, ob da noch irgendeine Pflichtverletzung vorliegt und der nicht im Zweifelsfall die Bank hätte auch informieren müssen, proaktiv, sobald er es weiß. Da hängen dann sicherlich auch noch Haftungsthemen dran, aber ich sag mal, rein für die Vertrauensbasis ist das natürlich der Super-GAU. Und das Vertrauen wiederzugewinnen mit einer Bank als Partner, Stakeholder, die ich in so einer Situation brauche, weil die vielleicht auch mal die Füße stillhalten muss und vielleicht mal gewisse Rechte, die sie dann hat, vielleicht auch mal nicht durchsetzt oder man irgendwie über einen Waiver mal eine temporäre Aussetzung von Covenants erzielt. Das ist aus so einer Position heraus ein deutlich dickeres Brett, was man bohren muss, als das erste Beispiel, was du genannt hast.
Okay, wir haben jetzt zwei Fälle skizziert, in denen die Unternehmen in einer misslichen Lage zwingend reagieren müssen. Also das heißt, sie müssen interne Abläufe ändern, Kostenstrukturen korrigieren. Was sollten sie darüber hinaus machen, um den Schaden möglichst stark zu begrenzen?
Wir haben es eben schon angesprochen, mit Blick auf die Covenants letztendlich nach einer Lösung suchen. Und das ist halt immer die Frage, brauche ich eine temporäre Aussetzung, also muss ich einen Waiver beantragen, oder ist letztendlich das Unternehmen einmal ja nachhaltig zu sanieren? Das heißt, muss ich ohnehin anders und ganzheitlich drauf denken? Das ist immer die Frage, was ist es für ein Effekt? Ist es was Temporäres? Ist es was Dauerhaftes? Auch das passiert, und unternehmerische Entscheidungen bringen immer Risiken mit sich. Das ist auch einer Bank bewusst. Aber die Bank ist in der Regel lösungsorientiert. Und wie mache ich das? Ich muss, das hatten wir eben auch schon mal, ich muss meine Zahlen kennen und ich muss auch eine Vision oder einen Weg aus der jetzigen Situation zeigen können. Und das kann ich als Geschäftsführer, CFO, Unternehmen machen. Ich kann mir auch einen externen Restrukturierungsberater, CRO oder jemanden, der ein Sanierungsgutachten schreibt, mitnehmen, um die Bank halt auch nochmal eine gewisse externe Glaubwürdigkeit mitzugeben. Und aber gleichzeitig als Unternehmer, als Geschäftsführer, das die Zügel in der Hand zu halten und nicht in diese Maschinerie, nenne ich es mal, der Bankenrestrukturierung reinzugeraten mit mir dann vorgesetzten Restrukturierungsberatern, die ich mir vielleicht gar nicht mehr wirklich aussuchen kann, und dann auch einem relativ großen Kostenapparat, der im Zweifelsfall auf mich zukommt, weil eine Restrukturierung, gerade dann mit Reporting-Anforderungen, die Banken haben, kostet auch immer Geld, und das ist in der Situation in der Regel die knappe Ressource.
Okay. Und was passiert, wenn sich die Bank nicht auf solche Korrekturen oder sogenannte Waiver, du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, das ist quasi die formale Aussetzung von Covenant-Anforderungen, wenn ich da richtig informiert bin. Was ist, wenn sich die Bank darauf nicht einlässt? Was droht dann dem Unternehmen?
Das hängt so ein bisschen von dem Kreditvertrag an und was der vorsieht. Ich meine, zunächst mal, wenn ich einen Covenant reiße, die Bank hat natürlich dann das Risiko ist erkannt. Dann gibt es gewisse Eingriffsrechte. Ich nenne es mal so, dass beispielsweise Ausschüttung an die Gesellschafter in dieser Phase, bis das Problem nicht geheilt ist, also die Kennzahl wieder in die Bandbreite reinhüpft, wo sie sein soll, nicht möglich sind. Das heißt, dann habe ich im Zweifelsfall den nächsten Stakeholder, der wichtig ist, als CFO am Telefon, nämlich der Investor, Gesellschafter, der vielleicht fragt, wo ist denn meine Ausschüttung? Es gibt die Möglichkeiten, die Konditionen anzupassen. Das heißt, es wird teurer. Und im Extremfall kommt das bis zur Kündigung des Kredites und letztendlich zur Abwicklung. Und das ist, glaube ich, die denkbar schlechteste Ernte. Bis dahin vergeht in der Regel Zeit, weil auch Banken in der Regel lösungsorientiert sind und auch erstmal die Situation verstehen wollen. Aber das ist, wenn man sagen, rein dem Kreditvertrag und der Ausgestaltung folgt, ist das, was am Ende steht, ja.
Hattest du das schon mal in deiner Mandantschaft, dass so eine Trägheit von Unternehmerinnen und Unternehmern zu tatsächlichen Kreditkündigungen geführt hat?
Es war einmal kurz davor, ja. Aber in der Regel, das muss man auch dazu sagen, wenn von Unternehmensseite mit uns gesprochen wird, dann ist auch eine gewisse Awareness üblicherweise für das Problem da. Und vielleicht geht dem manchmal kurz der Vogel-Strauß-Moment vorweg, aber zumindest glaube ich, wenn man sich da öffnet und mit jemandem extern auch dazu spricht, dann ist da eine gewisse Wille zur Lösung und auch gewisse Beratungsaffinität an der Stelle einfach da. Ja.
Wenn du diesen beiden fiktiven beschriebenen Unternehmen, über die wir vorhin gesprochen haben, abschließend einen zentralen Tipp geben dürftest, wie sähe dieser Tipp aus? Vielleicht lass es uns untergliedern. Das hilft vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch unsere Gedanken ein bisschen besser. Fangen wir vielleicht mit dem Unternehmen an, das frühzeitig auf seine Hausbank zugegangen ist, nachdem ihm die Schieflage in den Covenant-Kennzahlen aufgefallen ist. Was rätst du diesem Unternehmen im Gespräch mit der Bank?
Vorbereitet sein, das heißt zu erklären, warum sind wir von dem Pfad, von der Planung, von dem, was das Unternehmen ja auch mitgetragen hat, sprich diese Spielregeln, diese Covenants einzuhalten, warum ist man davon abgekommen, und das darzulegen und eine Idee für die Dauer des Engagements letztendlich auch zu zeigen, wie man wieder in diese Leitplanken reinwachsen oder sich reinschrumpfen will, je nachdem. Aber auch vielleicht so ehrlich zu sein, wenn es etwas so Nachhaltiges ist, dass es nicht passt, dass man halt über eine Neuverhandlung von Covenants oder gar auch der gesamten Finanzierung spricht. Das kann sicherlich auch Fall sein. Das hängt aber sehr stark vom Einzelfall ab und auch so ein bisschen, wie tritt man auf? Aber in dem Beispiel waren wir ja eigentlich schon relativ weit fortgeschritten, was die Krise anging.
Okay, und zum Abschluss würde ich mit dir noch gerne auf das zweite Beispiel eingehen wollen, also dem Unternehmen, das weniger transparent war und schon, ich würde schon fast sagen, eine Vertuschungstaktik angewendet hat. Welchen Tipp hast du da? Was rätst du diesem Unternehmen, das zwar ein bei dem Krisenszenario ausgemacht war, aber das erstmal die Füße stillhält?
Ja, ich glaube, das war das Szenario, wo die Bank sich meldet. Da würde ich sagen, ans Telefon gehen wäre mein erster Tipp, wenn man die Nummer erkennt. Und das Visier halt zu öffnen. Ne? Ab dem Zeitpunkt irgendwie wegzulaufen. Es hat vorher schon keinen Sinn gemacht, die Augen zu verschließen, und macht dann in dem Moment noch weniger Sinn. Und dann sich da an der Stelle transparent zeigen und wenn auch zu spät, verspätet, aber dann nach Lösungen gemeinsam mit der Bank suchen und auch sonstige Stakeholder mit einbinden. Gesellschafter stehen ja in solchen Situationen auch manchmal hilfreich zur Seite. Und vielleicht ist gerade in diesem Beispiel auch den Gesellschaftern die Situation gar nicht so klar gewesen, wenn die Bank oder wenn das Vertuschen da eher the way to go war. Ja.
Okay, vielen Dank. Lieber Oliver Haas, ich kann mich nochmal ganz herzlich auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer bei dir bedanken, dass du uns zum Abschluss noch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg gegeben hast. Und auch danke, dass du uns im Deep Dive mitgenommen hast, wie man Bankengespräche in der Krise richtig führt. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnten einige wertvolle Impulse für Ihr eigenes Unternehmen und Ihr eigenes Handeln mitnehmen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Dann zelebrieren wir nämlich ein kleines Jubiläum im RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. Und zwar wird die nächste Folge schon die 50. Folge sein. Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch bei der Jubiläumsfolge wieder mit dabei sind. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und sag bis zum nächsten Mal.